Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir haben heute ein Thema und zwar Binge-Eating. Ein Begriff, der vor allem in den letzten Jahren viel populärer geworden ist. Wir kennen das Binge-Watching, ne? Also wenn du mal eine Serie bingen willst. Und was genau ist denn das Binge-Eating?
Also es handelt sich hierbei um regelmäßig auftretende Essanfälle, wobei Essanfall ja ein recht schwammiger Begriff ist, der auch nicht so ganz gut definiert ist. Weil ich habe häufiger mal Menschen bei mir in der Sprechstunde sitzen, die sagen, ja, ich habe so Essanfälle. Und dann muss man immer genau nachfragen und dann sagen Menschen zum Beispiel, ja, ich will eigentlich nur einen Teller Suppe essen dann zum Mittagessen, aber dann esse ich doch zwei oder auch drei. Das würden wir nicht als Essanfall bezeichnen, wobei ich das auch schon sehr vorsichtig ausdrücke, denn die in Anführungszeichen Definition ist, dass man eine erheblich größere Menge isst, als die meisten Menschen essen würden innerhalb eines begrenzten Zeitraums. Und da merkst du schon, eine erheblich größere Menge ist ein bisschen schwer zu beziffern, also ist gar nicht beziffert. Und man muss das eben auch in einen Kontext setzen. Weil zum Beispiel die meisten Menschen soll dann so die Referenz sein, weil man ja zum Beispiel zu Hause beim Abendbrot wesentlich weniger isst als zum Beispiel beim All-You-Can-Eat-Buffet. Und deswegen versucht man da so eine Referenz zu schaffen als die meisten Menschen, weil die meisten Menschen bei einem Buffet zum Beispiel eine größere Menge essen. Aber das ist natürlich ein schwammiger Begriff einfach. Was man noch zu Rate ziehen kann, ist, dass man schneller als sonst isst, dass dabei ein unangenehmes Völlegefühl entsteht, ein Leidensdruck vorherrscht, ein Ekel, Schuldgefühle und auch das Gefühl von Kontrollverlust. So, das sind so Kriterien, die man da dazu rechnen kann.
Ist es denn so, muss es immer ein ekliges Völlegefühl sein?
Nein, nein.
Oder kann das auch ein befriedigendes Völlegefühl sein? Also kann das so ein Gefühl sein, wo man sagt, boah, ich bin so voll, aber irgendwie ist es voll schön.
Meistens geht es um das Völlegefühl. Und das bringt eine gewisse Linderung von zum Beispiel unangenehmen Emotionen. Und deswegen kann das positiv konnotiert sein, obwohl an sich, also das Gefühl, sich überessen zu haben, ist nicht angenehm per se. Also das wird dann erlernt, dass das was Angenehmes sein kann. Aber das Gefühl von satt sein ist hier nicht gemeint, sondern es ist wirklich ein Druckgefühl mindestens. Also das hat ja auch eine nach oben offene Skala. Es kann auch schmerzhaft sein.
Du hast jetzt gerade gesagt, das lindert dann andere schmerzhafte Gefühle. Ist es denn so bei Menschen, die Binge-Eating machen, wenn du sie dann direkt fragen würdest, wie haben sie sich denn vorher gefühlt oder gab es heute irgendetwas Herausforderndes, was schwierig war, dass die darauf immer eine Antwort haben? Oder kann es auch so im Alltag integriert sein, dass diese Gefühle, die irgendwie schmerzhaft sind, vielleicht immer da sind und deswegen macht man das? Oder muss es immer einen Vorfall vorher gegeben haben?
Das ist unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass Leute das benennen können. Also wenn wir Fragebögen, Untersuchungen uns angucken, dann ist es in der Regel so, es ist eine negative Emotion, die vorher da ist. Die wird unterschiedlich gut wahrgenommen. Weil es ist häufig so, dass diese Erkrankung sich auch schon im Kindesalter ausbildet. Und dann ist die Fähigkeit, Emotionen adäquat zu benennen, auch gar nicht richtig da, weil diese negative Emotion einfach immer mit dem Automatismus einhergeht. Dann esse ich etwas, um das zu lindern. Und das Zweite, was auch deine Frage schwierig zu beantworten lässt, ist, dass nach dem Essanfall ja auch eine negative Emotion vorherrscht.
Ja.
Genau.
Aber ist es denn so, also ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal von mir rede, wo wir ja vielleicht, wir können ja einfach mal drauf gucken. Also man kennt ja dieses aus Langeweile essen und die ganze Zeit essen aus Langeweile. Also Ich bin hier zu Hause, ich bin alleine, ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte, natürlich. nur nicht das, was ich wirklich erledigen sollte, sondern habe ein Fenster geputzt. Und dann gehe ich zum Kühlschrank und dann esse ich ein Stück Salami und dann gehe ich wieder weg und dann gehe ich wieder zum Kühlschrank und dann esse ich einen Joghurt und dann gehe ich wieder weg und dann gehe ich zum Kühlschrank und dann esse ich das. Und das mache ich so über eine Stunde, bis mir irgendwann schlecht ist und ich denke, ach scheiße, eigentlich wollte ich Mittag essen. Jetzt habe ich die ganze Zeit süß, sauer, salzig, süß, herzhaft, wieder süß, alles nebenher und immer rein. Und ich würde eher sagen, ja scheiße, ich habe voll aus Langeweile gegessen. Und dann liege ich aber im Bett und denke, oh, ich habe so viel gegessen. Oh nein, jetzt habe ich so viel gegessen.
Das, was du beschreibst, das ist das sogenannte Grazing. Und zwar bezeichnet das eben dieses durchgehende Essen, nicht großer, sondern kleiner Mengen, aber eben durchgehend und vor allen Dingen ohne Hungergefühl. Weil dieses ständig immer wieder zum Kühlschrank gehen, das ist ja selten dann motiviert aus wirklichem Hunger. Der kann ja auch gar nicht mehr auftreten, wenn ich die ganze Zeit durchgehend esse. Das ist aber vom Emotionsregulatorischen, hat das eine ähnliche Dynamik wie diese Essanfälle. Also was jetzt sozusagen logisch wäre, ist, dass die vorherrschende Emotion vorher eben nicht so stark ist, sondern dass man einfach nur so ein unzufriedenes, unwohles Gefühl hat und dann das macht. Und da muss ich auch mal fragen, weil du das aus deiner Erfahrung berichtet hast, wie ist das denn zum Beispiel, wenn du einen Strandspaziergang machst oder, ich weiß nicht, das wäre jetzt mein glücklichster Zustand, oder irgendwo bist, wo du rundum zufrieden und glücklich bist. Hast du das da auch?
Boah, ist eine ganz schwierige Frage, finde ich.
Ja.
Weil ich finde, es ist immer, bei einem Strandspaziergang habe ich es natürlich nicht, weil das ist ja kein Kühlschrank.
Das ist richtig.
Also, ich muss sagen, wenn jetzt ich einen Strandspaziergang im Sonnenaufgang machen würde, und ich würde so laufen und alle 100 Meter würde ein Kühlschrank stehen, dann könnte es sein, dass ich mir alle 100 Meter da was rausnehme, ja.
Ah, interessant. Weil, weiß ich nicht, ob das so ist, weil die Frage ist ja auch, denkst du denn an einen Kühlschrank? Also gut, Kühlschränke sind jetzt wirklich weird am Strand. Wie haben wir das wieder konstruiert? Wie sind wir jetzt da wieder hingeraten?
Naja, weil ich immer zum Kühlschrank renne, wenn ich hier zu Hause bin.
Aber sagen wir eine Strandbar oder so, ne? Also ich kann das einfach für mich sagen, wenn ich dieses Grazing mache, das mache ich super oft, dann ist das so aus so einem zerfaserten Tag, wo ich die ganze Zeit Sachen machen muss. Also ich sag mal, meine größte Grazing-Phase war, als ich mein Haus saniert habe und wo ich einfach den ganzen Tag gearbeitet habe und dann haussanieren gegangen bin und irgendwelche Wände eingerissen habe und so weiter. Und da, sage ich mal, habe ich Snickers gegrazed, als wenn es kein Morgen gäbe. Und zwar diese kleinen, kennst du diese kleinen? Ich habe mich, glaube ich, komplett davon ernährt und zwei Packungen am Tag gefressen. Das war kein Essanfall, sondern ich habe die stetig die ganze Zeit nebenbei. Und das war auf jeden Fall stressregulatorisch eingesetzt. Also ungünstig, ne? Nicht, dass ich jetzt hier einer ein Beispiel dran nimmt.
Ja, wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich macht man das nicht, wenn man so ganz zufrieden und genau. Das ist so dieses, ja, ich weiß genau, was du meinst. Wenn man so einen zerfaserten Tag hat, wenn man so ein, es ist auf jeden Fall nicht aus einer Situation heraus, wo man sich meinetwegen hinsetzt mit einem schönen Tee oder was auch immer, ein Getränk.
Ja.
Dann macht man sich so eine kleine Schale Snacks und dann hat man so einen richtig guten Tag gehabt, setzt sich aufs Sofa. Dann würde das wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich kann es dir nicht so genau sagen. Muss ich mal drauf achten.
Ja, genau. Beobachtet mal gerne.
Könnt ihr auch da draußen und schreibt euch mal, wie eure Erfahrungen dazu sind. Weil es ist für mich wirklich, ich finde das extrem faszinierend. Ich glaube auch mit diesem Begriff Binge-Eating wird auch sehr um sich geworfen.
Ja. Also.
Und was natürlich dann schwierig ist für Betroffene.
Genau, einerseits wird der schnell verwendet, so im Sinne von, ach, ich esse mal einen Teller zu viel. Und das sind nicht die Kriterien des Binge-Eatings, sondern das muss mindestens einmal wöchentlich in 3 Monaten vorkommen und ein, wie wir es eben definiert haben, Essanfall sein. Genau, dann muss man es auch abgrenzen von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel Bulimie oder Anorexie. Also die Essbrechsucht oder die Magersucht beinhalten bei der Bulimie Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel Übergeben oder Abführmittel oder ähnliches. Und das ist eben bei der Binge-Eating-Störung nicht der Fall. Wobei ich das nochmal in Klammern setze, weil es gibt eine, in Anführungszeichen, Gegenmaßnahme, die sehr häufig ist und die auch zur Aufrechterhaltung beiträgt, nämlich nach einem Essanfall dann restriktiv essen. Also zum Beispiel, also ein klassischer Verlauf ist eigentlich dieses morgens nichts essen, weil ein Unwohlsein dem eigenen Körper gegenüber besteht. Und dann über den Tag zu wenig Kalorien aufnehmen und abends entsteht durch dieses Kaloriendefizit gefördert ein Essanfall, der natürlich dazu führt, dass am nächsten Tag noch restriktiver losgelegt wird. Genau, deswegen, das ist eigentlich auch eine Gegenmaßnahme, aber anders als eben bei der Bulimie. Und es gibt eben auch Anorexie, also Magersucht mit Essanfällen kombiniert. Und da ist es eben auch so, dass das noch andere Kriterien erfüllen muss einfach. Und da muss man diagnostisch ganz genau hingucken. Und auf der anderen Seite aber, weil wir haben jetzt gesagt, es wird etwas inflationär benutzt, ist es so, dass insgesamt die Diagnose Binge Eating ganz, ganz jung ist eigentlich. Das erste Mal ist der Begriff überhaupt erst aufgetaucht in Forschungskriterien. Da wird ja immer zum ersten Mal gesagt, also in eben Forschungskontexten überlegt man sich, hey, brauchen wir da nicht eine Kategorie? Ist das nicht eine eigene abgrenzbare Störung? Und das war 1994. Was ja übelst spät ist, ne, für so eine Essstörung, also ja. Die ja jetzt auch nicht gestern entstanden ist, ne? Also die gibt es ja nun schon lange.
Ja, ich glaube wahrscheinlich, weil wahrscheinlich in der Wissenschaft diese Essanfälle immer verbunden wurden mit sich übergeben, oder?
Ja, entweder das.
Also das ist so das Klassische, was man weiß, A, Essstörung, Bulimie, ich esse sehr, sehr viel und dann versuche ich das wieder aus meinem Körper rauszubekommen mit allen Mitteln. Das kennt man halt so doll, ne?
Ja, genau. Und es ist auch so, dass eben die Folgen der Erkrankung häufig Übergewicht sind. Und das ist auch bis heute nachgewiesenermaßen durch die Stigmatisierung unterversorgt. Also es wird nicht als Krankheit gesehen, sondern als schlechte Angewohnheit. Und das, glaube ich, trägt auch
einen großen Beitrag. Ja, genau. Du kannst dich ja nicht zusammenreißen.
Ja, genau. Und das ist auch ein großer Beitrag, glaube ich, warum das erst so spät definiert wurde als Erkrankung.
Hat es auch was damit zu tun, dass die Personen, die das betrifft, dann quasi auch gar nicht in jetzt Gesellschaft viel essen, sondern eher alleine?
Genau, das ist auch die Scham, die das begleitet, ist extrem hoch. Das habe ich nämlich bei der Vorbereitung zu der Folge überlegt, weil wie oft ich das behandelt habe. Und also von Menschen, die unter Adipositas leiden, sind 30% Betroffene. Und ich habe jetzt schon häufiger in der Praxis, also der Prozentsatz an Menschen mit Übergewicht ist recht hoch, aber nicht passend dazu erscheint mir die Zahl von Menschen mit Binge-Eating, die ich behandelt habe. Und da habe ich auch an ein paar Fälle gedacht, wo ich dachte, eigentlich glaube ich schon, dass das da vorlag. Ich glaube aber, dass die Scham der PatientInnen so groß war, dass sie es mir gar nicht berichtet haben. Also einerseits Scham und die Angst vor Diskriminierung. Dass auch, wenn sie mir schildern, ja, ich habe diese Essanfälle, dass sie dann erwarten, dass ich dann sage, ach mein Gott, sie sind ja völlig zügellos. Das müssen sie halt mal in den Griff kriegen. Lassen sie doch mal sein irgendwie. Ne? Und also diese Diskriminierung, die sind so verbreitet, dass natürlich auch Betroffene selbst diese Einstellungen haben. Das ist dann die sogenannte Selbststigmatisierung. Auch Betroffene denken häufig, dass das Probleme sind, die sie eben selber lösen müssen und die auch bei einer Psychotherapie gar nicht so eine Rolle spielen sollten. Deswegen, das sind verschiedene Ursachen. Für die Fachpersonen, die uns zuhören, nochmal, heutzutage diagnostizieren wir das oder müssen wir das diagnostizieren hier als F50.8. Und wie ihr alle wisst inzwischen, auch die treuen Hörer, ist Punkt 8 immer die Kategorie für sonstige, nicht näher bezeichnete. Also immer so die Kategorie für passt jetzt nicht ganz rein. Also F50 sind die Essstörungen und Punkt 8 heißt halt, es passt nicht rein. Das heißt, wir haben gar keine passende Diagnose momentan. Wir müssen uns da so ein bisschen schäbig behelfen. Im DSM, dem internationalen Diagnosesystem, ist es vorhanden und es wird auch in den ICD-11 aufgenommen werden. Genau, aber es ist wie gesagt eben noch eine junge Diagnose und genau deswegen haben wir da jetzt bis jetzt noch nicht mal eine richtige Kategorie dafür.
Wir haben ja eben schon, glaube ich, über zusammenhängende Krankheiten gesprochen oder Krankheiten, die man damit verbindet. Gibt es denn noch mehr komorbide Erkrankungen
zum Binge-Eating? Genau, also 70% der Betroffenen, also der Menschen, die eine Binge-Eating-Störung haben, haben auch eine weitere Störung. Das ist auch eine hohe Zahl.
70%?
Ja, genau. Deswegen, die zu übersehen, ist richtig bescheuert auch, ne? Und da handelt es sich vor allen Dingen um depressive Erkrankungen. Die zweite Komorbidität, die hier genannt werden muss, ist Substanzgebrauch oder auch Abhängigkeiten. Insbesondere Alkohol spielt da eine Rolle. Dann gefolgt aber schon, ist auch keine Reihenfolge nach Zahlen, sondern einfach, was häufig vorkommt, die posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist ganz, ganz, finde ich immer so, ich finde das immer so schrecklich, dass wir in unserer Gesellschaft diese Abwertung haben gegenüber mehrgewichtigen Menschen und das vor allen Dingen in Kontrast gesetzt mit dem Abfeiern von untergewichtigen Menschen. Das macht mich immer fertig, weil bei beiden, also psychische Störungen, die Übergewicht oder Untergewicht zur Folge haben, ist bei beiden die posttraumatische Belastungsstörung und der Zusammenhang zwischen sexuellen Übergriffen gegeben. Und das finde ich immer noch mieser, dass ja die meisten Menschen unter demselben leiden und wir die einen stigmatisieren und die anderen nicht. Das ist einfach komplett, zeigt mal wieder auf, wie wir hier funktionieren als Gesellschaft.
Ja, vor allem finde ich das so ätzend, weil auf der einen Seite war diese Bodyshaming-Debatte wahnsinnig groß und jeder soll tragen, was er möchte. Und das fand ich irgendwie so eine schöne Entwicklung, und zu sagen, jeder Mensch ist anders, hört auf, die Körper zu bewerten.
Ja.
Und es geht voll in die andere Richtung wieder.
Ja.
Und zwar mit einer Wucht, finde ich. Also das ist
ja,
zum Kotzen. Genau das ist es. Ja, du bist, wenn du richtig, richtig dünn bist, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn du richtig, richtig mehrgewichtig bist. Und das ist wirklich etwas, was ich,
ja, also
es ist immer dieses, Entschuldigung.
Ja, du hast da vollkommen recht, weil das ist zum Beispiel auch so eine Sache, medizinisch betrachtet gibt es auch diese starke Stigmatisierung und Diskriminierung. Und die ist medizinisch betrachtet auch gar nicht sinnvoll, weil eben die Folgen von Übergewicht, schwerem Übergewicht muss man dabei dazu sagen, und Untergewicht beide tödlich sind. Also es wird ja so kolportiert, dass die Mehrgewichtigen, ja, die kriegen alle Herzinfarkte und gehen unserem Gesundheitssystem auf den Sack. So. Und bei Untergewichtigen habe ich das noch nie gehört, ne? Aber da gibt es natürlich auch Folgeerkrankungen wie Osteoporose, Herzrhythmusstörungen. Das Immunsystem ist massiv geschädigt dadurch oft. Es gibt Mangelerscheinungen und so weiter. Also von dem Gesundheitsstatus, den ich finde, man sowieso nicht unter finanziellen Gesichtspunkten werten sollte, sondern eher das Leid sehen sollte, was dort verursacht wird, nimmt sich das gar nichts einfach. Und das ist aber auch so, wenn ich als mehrgewichtige Person zum Arzt gehe, höre ich ja viel, viel häufiger, ja, da müssen Sie jetzt mal abnehmen, als wenn ich als Untergewichtige, ich war schon untergewichtig beim Arzt, hat mich keine Sau drauf angesprochen. Hat keiner gesagt, das ist gefährlich für Sie. Da sollten Sie gucken, dass Sie das lösen, dieses Problem. Hier sind Hilfsangebote oder sonst irgendwie was. Hat niemand zu mir gesagt. Und deswegen, also das, da hast du ja komplett recht. Das ist einfach völlig hanebüchen. Und ich finde auch dieses Body Positivity, genau, da gibt's dann auch so richtige, oh, da könnte ich auch ausflippen, Leute. Da gibt's dann ja so Diskussionen, wenn jemand irgendwie sich erhebt und sagt, hey Leute, ja, ich bin mehrgewichtig, aber vielleicht könntet ihr mich auch einfach ganz normal nicht diskriminieren und als Mensch betrachten. Und dann kommen da ja immer so Typen aus den Löchern, die dann sagen, ja, aber ist ja voll schädlich. Also willst du jetzt sagen, dass das geil ist oder was? Nein. Leute, das will, glaube ich, niemand sagen. Ich kenne wirklich gar keine mehrgewichtige Person, die sagt, nee, ist richtig geil. So, das ist doch so eine beschissene Unterstellung. Wer zur Hölle sollte das sagen? Selbst wenn es in unserer Gesellschaft abgefeiert werden würde, merkt ja jeder die Folgen davon. So, das ist einschränkend. Und deswegen, also da muss wirklich niemand drauf hingewiesen werden. Und diese Diskussion ist vollkommen fehlgeleitet, wirklich. Und ich finde, das gibt auch die Verantwortung dann wieder zurück. Ja, du musst halt dann positiv einfach sein mit deinem Body, ne? Und das bagatellisiert auch diese Diskriminierung, weil nicht nur, dass mehrgewichtige Personen im Gesundheitssystem massiv unterbehandelt sind aufgrund ihres Übergewichts, also da wird ja auch selten eine adäquate Behandlung angeboten, ist es auch so, dass sie auch viel weniger adäquate Behandlungen für sämtliche andere Erkrankungen bekommen. Und ich meine, das sind teilweise tödliche Folgen, die daraus resultieren, ne? Also das ist ja keine Diskriminierung, wo sich jetzt jemand nur ein bisschen scheiße fühlt oder so. Und darüber hinaus.
Meinst du damit, dass sie keine adäquate Behandlung bekommen, weil sich wenige hinsetzen und sagen, so ein großer Baustein ihrer Gesundheit ist ihr Mehrgewicht. Mhm. Daran sollten wir was tun. Wir schicken sie jetzt zum Psychotherapeutin,
ja,
zum Beispiel, oder wir versuchen das in den Griff zu kriegen. Also meinst du das mit?
Das ist die eine Seite. Genau, ich meine beides. Einerseits das. Also ich kenne ganz viele mehrgewichtige Personen, Personen, die beim Arzt gesagt bekommen, ja, sie müssten abnehmen. Wo ich mir denke, so, ja, wahrscheinlich hatten die Leute einfach nur die geile Idee noch nicht, ne? Also ich meine, Menschen mit Mehrgewicht wollen in der Regel abnehmen und haben sehr viele Versuche hinter sich, die offensichtlich nicht zum Erfolg geführt haben. Deswegen müsste man
nach den
Forschungskriterien einfach gucken, wie ist denn das am besten zu behandeln, und zwar nicht mit der nächsten Eierdiät oder mit der nächsten Proteinshake-Diät oder mit dem nächsten, ich meine, wir werden ja zu geballert von einer Riesenindustrie, die uns weismacht, wie es funktioniert. Das stimmt ja aber zum Großteil nicht. Und deswegen ein adäquates Angebot bekommen die wenigsten. Eine gute Ernährungsberatung,
die Überweisung zum
Psychotherapeuten zum Beispiel. Genau, das ist halt sehr, sehr selten. Ja, aber es ist auch so, wenn ich als mehrgewichtige Person zum Arzt gehe und über bestimmte Beschwerden klage, werden weniger Untersuchungen angeregt und durchgeführt, weil als Ursache immer das Übergewicht als erstes gesehen wird. Und auch medizinisches Personal, gibt es auch Untersuchungen, schreckliche Untersuchungen darüber, wie die selber von Vorurteilen durchzogen sind. Und wie sie der Meinung sind, dass eben sozusagen die Schuld bei den Personen liegt, dass eine Undiszipliniertheit ursächlich dafür verantwortlich ist und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass ich keine adäquate Behandlung sämtlicher meiner Erkrankungen bekomme. Und das ist halt eine Form der Diskriminierung, die ja nicht nur was mit einem schlechten Gefühl oder einer dummen Stimmung zu tun hat, sondern die halt super gefährlich ist. Darüber hinaus werden mehrgewichtige Personen im Bildungswesen massiv diskriminiert, und zwar von MitschülerInnen sowie auch vom Lehrpersonal. Also die werden anders und schlechter bewertet zum Beispiel. Und auch im Beruf kann man messen, dass mehrgewichtige Personen weniger Lohn bekommen, weniger gute Aufstiegschancen haben, weniger schnell aufsteigen und eher gekündigt werden. Und deswegen, das ist ja eine Form der Diskriminierung, die unsere gesamte Gesellschaft durchzieht, die nicht so abgelegt werden kann als, ja, dann kriegst du mal einen Spruch gedrückt oder irgendwie was.
Ja, ne? Ja, ich meine, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt. Ich meine, als ich habe auch immer mal wieder zu und abgenommen, und das ist ja bei mir auch ein großes Thema so in meinem Leben. Und also schon, da habe ich auch schon mal erzählt, das ist schon beeindruckend, wie ich gefeiert wurde, als ich dann abgenommen hatte, weil es dann beruflich durch die Decke gehen würde. Wo man früher immer von Opernsängerinnen, da brauchen wir gar nicht gendern, weil es waren Opernsängerinnen, die mehrgewichtig waren, dachte man, ja, die haben so Volumen. Und dann kam, da war so Anna Netrebko einer der ersten, obwohl Maria Callas war natürlich auch schon so eine Ikone. Mhm. Und dann auf einmal, und dann ging es ja voll auch in meinem Business darum, ja, Hauptsache siehst geil aus, dann hast du bessere Chancen, als wenn du mehrgewichtig bist.
Ja.
Und da ist ja genauso, wie ich sage, du siehst geil aus oder du bist mehrgewichtig. Und das ist das Schlimmste daran, dass man eben nicht sieht, können wir vielleicht richtig geil aussehen, auch wenn wir mehrgewichtig sind?
Ja, genau. Können wir uns vielleicht nicht auf einzelne Aspekte des Aussehens so fokussieren? Das ist ja völlig schräg.
Und wenn wir das machen, dann auf Nasen, weil da habe ich gewonnen.
Da haben wir sie wieder, die wunderschöne Nase. Ja, es ist albern einfach, aber es ist dann eben für Betroffene mehr als albern.
Ich muss aber sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, und dafür schäme ich mich ja dann auch, weil ich natürlich weiß, dass es nicht gut ist, vor allem, weil ich aber auch mit mir selbst so sehr ins Gericht da ja natürlich gehe. Ja, dieses reiß dich zusammen, das ist natürlich in allen Sachen, wo wir das Gefühl haben, ob es jetzt Sucht ist, ob es eine Depression ist, ob es Gewicht ist. Es wird so oft von der Gesellschaft gesagt, ah komm, jetzt lach doch mal, jetzt geh doch mal raus, jetzt so. Und bei Mehrgewicht, manchmal kommt der Gedanke bei mir auch, dass ich denke, oh komm ey, es ist aber doch nicht das sechste Brötchen. Das ist nicht gut. Vielleicht musst du es auch rausschneiden.
Nee, das kannst du ruhig drin lassen, weil das ist ja eine verbreitete, also ich glaube, dass es ganz wenig Menschen nur gibt, die sich davon komplett frei machen können. Und das ist ja eben auch für Betroffene so schlimm. Also
ja, und der Unterschied ist wahrscheinlich, dass ich schon weiß, oh Mann, Anna, ey, wie kannst du sowas überhaupt denken?
Naja, aber das, ob wir jetzt logisch oder politisch korrekt uns das erklären, dass das nicht in Ordnung ist, ist was ganz anderes als das, was wir ganz tief in uns drin fühlen. Und also da sollte auch, das würde ich auch anregen, dass jeder, der jetzt hier gerade zuhört, mal ganz tief in sich reinhört, was er denn so als ersten Impuls denkt über Menschen, die mehr wiegen. Weil das ist wichtig, sich das auch anzugucken, ehrlich, und nicht sich dann so beschämt abwenden und gucken, wo kommt das eigentlich her? Wo habe ich eigentlich was gelernt über Figuren genau. und so weiter? Also ja. ich habe in meinem Leben im Alter von 4 Jahren das erste Mal gecheckt, ach, das ist ein Ding, als ich angeherrscht wurde von einer Person, jetzt zieh doch mal deinen Bauch ein. Und ich war so, okay. Also ich habe, davor war ich meiner selbst mir gar nicht so gewahr im Sinne von, ich nehme irgendwie Raum ein und darf ich das jetzt oder darf ich das nicht und so weiter. Und in dem Moment habe ich gedacht, ah, okay, einen Bauch darf man also auf gar keinen Fall haben. So, und das ist ja eine Sache, mit 4 Jahren bilden sich die groben Kategorien des Lebens, was ist wichtig, was ist gut, was ist schlecht und so weiter. Und natürlich kann ich dann nicht mit Mitte 40 jetzt sagen, nein, nein, da habe ich gar kein Problem damit. Das sehe ich also total logisch, die multifaktoriellen Bedingungsgefüge, die zu etwas führen oder so, nee, auf jeden Fall gar nicht. So.
Ja, ja, man ist total sozialisiert.
Auf
und
jeden Fall.
Da müssen wir echt gegen angehen. Und ja. Ja, ja, ich weiß so da, genau. Man muss mal wirklich in sich selbst, was mich manchmal dann so annervt, ich hätte fast ein anderes Wort genommen, aber ich nehme mal annerven. Was mich dann so annervt, ist dieses, ehrlich gesagt, nicht darüber ehrlich sein, was der erste Impuls ist.
Ja, genau, weil das glaube ich, man sollte sich damit kritisch auseinandersetzen, das müssen wir auch, das verschwindet nicht von alleine.
Nee, nee, so. Und warum ist das der erste Impuls?
Ja, 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 genau. Genau. Ich habe zum Beispiel auch in der, das ist ja auch etwas, was man beobachtet, mehrgewichtige Kinder werden unfassbar diskriminiert. Und ich habe das in meiner Schule, also in meiner ersten Klasse war ein Mädchen, das mehrgewichtig war, die ist so krass gemobbt worden von allen Kindern. Und die LehrerInnen haben das einfach stillschweigend hingenommen, respektive selbst mitgemacht. Ich weiß, meine Grundschullehrerin hat diesem Kind Sprüche gedrückt, dass es ja nicht schnell rennen kann und dass es ja so mehr oder minder faul ist. Und das ist ja etwas, was ich in jungen Jahren beobachtet habe und was ich mindestens gelernt habe, ist, dass man auf gar keinen Fall dick werden sollte. Und als ich zum Beispiel in Schwangerschaften sehr stark zugenommen habe, ich habe mich Horror gefühlt. Ich habe mich richtig schrecklich gefühlt. Und damit bin ich ja auch nicht jemand, der jetzt rumläuft, andere diskriminiert. Auf gar keinen Fall. Ich fand das auch schon in der Grundschule, ich fand das beschissen. Und ich bin auch immer zu diesem Kind gegangen, habe mit dem gespielt und so weiter, weil ich das richtig scheiße fand und gesehen habe, wie andere anfangen, das zu meiden und so weiter. Aber das heißt ja nicht, wie du es auch sagst, dass man nicht mit sich selber plötzlich super streng ins Gericht geht. Und deswegen, also wer sich davon komplett frei machen kann, der kann gerne mal eine Nachricht an uns schreiben. Wir zählen die Positivfälle und vermelden die dann hier. Aber wenn ich mich in meinem Freundeskreis umgucke und alle Menschen bedenke, die ich kenne niemanden, der ein positives, nicht belastetes Verhältnis zum Essen hat.
Nee, auch nicht.
So.
Ich glaube, ich kenne eine Person, aber das ist auch irgendwie, aber das ist ja auch schön.
Ja, 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 wäre ja auch super, auf jeden Fall.
Was ist denn, welche Folgen hat denn die Erkrankung Binge-Eating?
Also, wir haben gesprochen über Adipositas. Das muss auch nicht sein, das ist auch nochmal wichtig. Es muss nicht ein Mehrgewicht vorliegen, sondern es kann auch normalgewichtig sein. Man kann trotzdem daran leiden. Dann geht damit einher in der Regel ein geringer Selbstwert. Als nächstes ist zu nennen ein negatives Körperbild. Und was Folge davon ist, aber auch ursächlich oft gesehen wird, ist eine ungünstige Emotionsregulation. Das haben wir am Anfang kurz gestreift, dieses meistens sind Auslöser für diese Essanfälle negative Stimmungen. Und da habe ich nur ganz kurz am Rande erwähnt, am Ende haben wir aber auch wieder eine negative Stimmung. Und da müsste man ja in puncto Aufrechterhaltung denken, ja gut, was ist dann der Sinn daran? Ne? Ich bin scheiße drauf, dann habe ich einen Essanfall, dann bin ich auch scheiße drauf. Und das ist aber ganz gut durch die sogenannte Trade-off-Theorie zu erklären, dass eben eine negative Emotion ganz schlecht mit einer positiven verdrängt werden kann. Also ich kann natürlich denken, Gott, mein Leben geht den Bach runter und dann kann ich natürlich, kommt jemand anders und sagt, lach doch mal und dann sage ich, ach Mensch, ja geil, alles cool. Funktioniert halt, wie ihr alle wisst, mega schlecht. Wenn aber einer sagt, ey, die Welt geht unter, kann man das schon eher verstehen als etwas, was einen von seinem eigenen Leid ablenkt. Das ist auch der Grund, warum ich habe auch eine negative Kompensationsstrategie, wenn ich zu viel gearbeitet habe im Sinne von zu viel, ja, darüber gehört habe, wie beschissen die Welt ist, dann gucke ich, also zum Feierabend als Entspannung, aggressive Gewaltfilme, die auch möglichst keine Handlung haben. Wenn schon
John
so,
Wick 4.
Ja, genau so. Also halt nicht so, wenn da schon so vorher Geplänkel ist, so wo irgendwelche Emotionen und dann lernt man die Leute kennen. Ich will die gar nicht kennenlernen. Die sollen einfach Wummen in der Hand haben und sich in die Köpfe schießen. Mehr will ich gar nicht. Und da habe ich mich auch gefragt, also lange habe ich das gar nicht, war mir voll peinlich, das zu benennen und so. Ich hatte schon immer, seit ich in meinem Berufsleben bin, habe ich die heimlichen DVDs, die ich dann geguckt habe.
Oh, geht's, und geht's dir auch so? Und dann reden immer alle über, hast du den neuen Film gesehen, den neuen Arte-Film?
Ja,
und
ja.
Und ins Kino gehen und sagen, das Leben ist eine Reise. Und du denkst, nee, ich war gerade bei John Wick 2. Ja,
auf jeden Fall. Stirb langsam. Ist das Einzige, wofür ich ins Kino gegangen bin. Für Stirb langsam und, keine Ahnung, Training Day und so weiter. Naja, egal. Genau, und da geht's eben auch darum, ich kann mich natürlich auch hinsetzen und mir eine Duftkerze anmachen, Tee trinken und sagen, Mensch, aber es gibt doch auch positive Aspekte in der Welt. Das wirkt nicht mehr. Ich bin so negativ gestimmt, dass nur noch etwas noch Negativeres mich davon ablenkt. Und bei so Filmen ist natürlich das Positive, die sind ja jetzt auch nicht so dramatisch, sondern die, da habe ich dann wirklich ein gutes Gefühl hinterher. Bei einem Essanfall zwar nicht, aber es lenkt mich davon ab, dass ich mit einem geringen Selbstwert davon ausgehe, dass mein Leben niemals gut werden kann, weil ich so schlecht bin. Dann habe ich einen Essanfall und dann habe ich vielleicht danach Schuldgefühle und meine Gedanken kreisen darum, wie ich das ändern kann. Aber ich bin immerhin weg von dem, was ich vorher hatte. Deswegen also das nochmal zur Erklärung, weil man ja denken könnte, okay, was ist das denn für eine sinnlose Krankheit? Ich mache was, was mich dann noch schlechter drauf bringt. Nee, es bringt mich schon von gewissen Dingen dann weg. Essstörungen im Allgemeinen ziehen ganz, ganz viel kognitive Kapazität. Man kann so krass ums Essen drehen sich und das lenkt natürlich, nimmt natürlich Gehirnplatz für andere Grübeleien und das kann halt positiv sein.
Ist es denn so, kann man denn, wenn man eine Binge-Eating-Störung hat, kann man dann auch in eine Bulimie reinrutschen?
Ja, auf jeden Fall. Also Essstörungen allgemein, Anorexie, Bulimie, Binge-Eating sind Erkrankungen, die schwer voneinander abgrenzbar sind, A, und B, auch schwer voneinander abgrenzbar sind, weil sie manchmal wechseln.
Und Grazing ist aber keine Erkrankung, richtig?
Nee, genau, das ist keine Erkrankung.
Ein Phänomen.
Genau, weil der Leidensdruck oft nicht so hoch ist und die Folgen auch nicht so krass sind. Mhm. Deswegen, also ich habe Grazing das erste Mal in meiner supervisorischen Tätigkeit gehört und war so, hä, was ist das denn? Nie gehört. Und dann schrieb die Person mir das und ich war nur so, oh, okay, also das, was ich den ganzen Tag mache. Und ich hätte das gar nie als irgendwie was benannt, ehrlich gesagt. Also ich fand schon immer, wenn ich jetzt nicht drauf achte, habe ich echt ein komisches Essverhalten. Aber dass das ein Ding ist, also macht voll Sinn, finde ich. Also ich finde es gut, dass es einen Begriff gibt dafür. Aber ich hätte das nie benannt oder irgendwie mich darüber beschwert oder so. Gesundheitliche Folgen des Übergewichts kann man ja nochmal benennen, sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Fettleber, Krebs oder Arthrose. All das muss nicht auftreten, kann aber, und das Risiko dafür zu erhöhen ist natürlich ungünstig und deswegen ist das auch mehr wert aus medizinischer Sicht, als zu sagen, nehmen Sie halt mal ab.
Darf ich noch eine Frage stellen? Ja. Also gut, ich glaube, es ist meine Aufgabe
genau.
Hier in
als Moderatorin
Podcast.
Dieses Podcastes, ist dir das erlaubt?
Bei der Bulimie ist es ja auch so, dass die Speiseröhre wahnsinnig in Mitleidenschaft gezogen wird. Ist es denn beim Binge-Eating auch so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das für die Speiseröhre oder insgesamt für den Magen ist es natürlich bestimmt gar nicht gut, wenn immer, wenn solche Essanfälle passieren, oder?
Ja, also beim Gringing wollte ich gerade sagen, könnte auch damit einhergehen, ist es zum Beispiel ja auch so, dass es bei mir ganz extrem aufgefallen, deswegen, das war das erste Mal, dass ich wirklich gedacht habe, nee, ich muss es lassen, das ist wirklich richtig schlecht für die Zahngesundheit, weil wenn ich 65 Mal am Tag esse, putze ich mir oft nicht 75 Mal am Tag die Zähne. Und das ist natürlich schlecht für die Mundhygiene. Und das Binge-Eating, da ist es natürlich so, die Art und Weise der Lebensmittel spielt eine Rolle. Und oft binge ich jetzt nicht Gemüse aus dem Biomarkt. Deswegen, das hat natürlich negative Folgen. Und hohe Mengen Zucker zu sich zu nehmen oder kombinierte Lebensmittel, Zucker, Fett wie Schokocremes oder sonst irgendwie was, das ist natürlich nicht gesund. Das ist aufgrund des hohen Zuckerkonsums nicht gesund. Und es ist natürlich auch von Zähne bis allem Möglichen. Auch unser Mikrobiom leidet sehr oft unter solchen Ernährungsformen. Und auch da gibt es wieder eine Rückkopplung, weil die Darm-Hirn-Verbindung unser Hungerstoffwechsel auch reguliert. Und deswegen, es gibt auch da erste Forschungsansätze, aber nichts, was man verifiziert darüber sagen könnte, dass das eine große Rolle spielen könnte auch, die wiederum ja auch das Immunsystem beeinträchtigt. Und zu diesen Essanfällen, das ist jetzt die Frage, die treten ja im Rahmen verschiedenster Erkrankungen auf. Bei Anorexie kann es auftreten, bei Bulimie und auch bei, ja, randständig bei verschiedenen anderen Erkrankungen. Das kann ganz schwerwiegende medizinische Folgen haben, weil auch die Grenze dessen, was ich ertrage, sich erweitert und ich deswegen immer mehr und größere Mengen essen kann. Und das ist für den Magen richtig, richtig schädlich. Also das kann richtig zu so medizinischen, auch nicht reparierbaren Folgen führen. Wie heißt denn das? Regenerativen. Die Regeneration findet nicht mehr statt.
Ihr hättet dazu mal Veros Gesicht sehen sollen, ne? War echt so schön.
Ja, das war meine Mundhirnverbindung, die öfter mal ein bisschen gestört ist. Und da, ja, werde ich auch manchmal emotional. Das geht so nicht, ne?
Was jetzt? Haben wir immer schon wieder über Ursachen gesprochen, und zwar natürlich vor allem auch die komorbiden Erkrankungen, die, an denen man eventuell leidet, dann aber auch Ursachen, dass natürlich emotional etwas nicht im Gleichgewicht ist, dass man da versucht, eine Lücke aufzufüllen. Aber was ist denn nun eine wirkliche Ursache, dass man quasi emotional, wie soll ich das sagen, im Defizit ist? Kann man das so benennen? Und dann esse ich.
Ja, also es gibt verschiedene Ursachen, die hier eine Rolle spielen. Es gibt eine genetische Disposition, das kann man in der Forschung zeigen. Und was du aber gesagt hast, diese Defizite in der Emotionsregulation, da wissen wir auch verschiedene Ursachen. Zum Beispiel in der Kindheit Vernachlässigung, fehlende Rollenmodelle von einer günstigen, adäquaten Emotionsregulation. Dann ist es auch insbesondere auf das Binge-Eating bezogen, Stress in der Schule, respektive Mobbing. Aber auch restriktive Ernährungspraktiken der Eltern spielen eine Rolle. Und da muss ich auch sagen, an alle Eltern oder Menschen, die mit Eltern zusammenarbeiten. Ich höre nicht selten, weil Übergewicht in unserer Gesellschaft so stigmatisiert ist, dass schon Kindern restriktive Essgewohnheiten anerzogen werden. Lass das bitte einfach sein. Das ist so beschissen und gibt ein gutes Nahrungsangebot. Also auch Kinder überfressen sich super selten an Kohlrabi. Und das ist wichtig, dass der Zugang korrekt ist und dass ein gutes Nahrungsangebot da ist. Und dass, wenn Kinder nicht stoppen können, sich angeschaut wird, woran liegt das denn? Was ist das bei dir? Und deswegen, weil diese Restriktionen, die schon in der Kindheit gelehrt werden, auch eben ein erhöhtes Risiko für Essstörungen im Erwachsenenalter geben oder verursachen.
Aber bespricht man dann am besten gar nicht, also bespricht man gar nicht, also wie soll ich sagen, ich als Kind, ohne jetzt auf meine Kindheit etc. einzugehen, habe schon als ganz kleines Kind, bin ich ja einmal ins Krankenhaus gekommen, weil ich mich an Mandarinen überfressen habe und solche Bauchschmerzen hatte, dass man dachte, mir platzt der Blinddarm oder sonst ist was.
Ja.
Und dann hat man irgendwann gesehen, nee, es ist der Magen ist völlig aufgebläht. Und dann kam raus, ich habe ein Netz Mandarinen gegessen. Also ich würde sagen, was du sagst ist, es gibt eine sehr, sehr viel, also ich kann wirklich sehr, sehr, sehr viel essen.
Ja, aber wenn du jetzt mein Kind gewesen wärst, dann hätte ich mich damit richtig doll befasst. Also ich hätte richtig genau hingeschaut, wie ist das denn genau passiert? Ist das so Stück für Stück passiert? Hast du nicht gespürt, dass du schon voll bist? Also wann haben die Bauchschmerzen eingesetzt? Hast du so schnell gegessen? Und so weiter. Also da würde ich ganz, ganz genau kleinschrittig schauen, was hat denn genau dazu geführt, um dann…
Weil es gibt natürlich auch die Eltern, und das kann ich verstehen, das ist gar nicht, die erstmal sagen, nee, wir möchten dann kein restriktives Essverhalten einführen, aber lassen es dann tatsächlich so aus dem Ruder laufen, wenn ich es mal so
Ja, das geht
nenne.
Gar nicht auch. Das habe ich auch.
Also man soll handeln, aber man soll halt nicht mit Restriktion handeln, sondern zu gucken, wo liegt die Ursache, dass mein Kind anscheinend das Hungergefühl nicht erkennt.
Genau. Genau.
Nicht wahrnehmen möchte, okay.
Genau. Und das mit dem adäquaten Angebot, das ist mir auch nochmal wichtig, deswegen habe ich das so, ist vielleicht kryptisch gewesen, aber weil wir haben zum Beispiel gemeinsame Bekannte, da war das in der Kindheit so, ja, macht ja nichts, wenn man zunimmt oder mehrgewichtig ist, sind wir irgendwie alle. Und hier steht eine große Schüssel mit fetthaltigen, sehr zuckerhaltigen Nahrungsmitteln, da hast du unbegrenzt Zugriff drauf. Das geht natürlich nicht. Also, und das ist sehr, sehr ungesund. Und natürlich sagen Kinder dann nicht nach dem zweiten Schokoriegel, ach, jetzt reicht's aber mal für heute, sondern die gewöhnen sich extrem an diese Exposition mit so viel hochkalorischer Nahrung. Und das hat richtig negative Folgen. Deswegen, es muss ein gutes Angebot sein. Es müssen strukturierte Mahlzeiten auch gemeinsam durchgeführt werden. Und also das ist schon wichtig dafür. Und genau, also ich war mal früher als Jugendliche, war ich in einer Familie, die haben ein, ja, das war, ob das Übergewicht ist, das Kind war 3 Jahre alt. Also ich würde sagen, da kann man auch einfach noch von Babyspeck reden. Und da wurde dem Kind immer verboten, ein zweites Brötchen zu essen, mit dem Hinweis, es sei ja schon so dick. Und das ist einfach Schwachsinn. Also das ist einfach, und da habe ich damals schon gedacht, um Himmels Willen, wo soll das jetzt hinführen? Das hat sich alles falsch angefühlt, weil halt auch dadurch das Kind, das gab richtige Kämpfe, das Kind hat dann richtig geschrien und so. Und das kann ja, also nach einem Brötchen hat man natürlich keinen Hunger mehr. Aber dadurch, dass dieses Verbot so ausgesprochen wurde, war ja auch so, das war ja so verlockend dann auch. Und deswegen,
sowas ist und würdest Blödsinn. Du sagen, ein besserer Satz wäre, bevor du das zweite Brötchen nimmst, überleg doch einmal, ob du wirklich noch Hunger hast genau. oder ob du einfach richtig Lust drauf hast.
Ganz genau.
Das wäre richtig.
Genau. Und dann vielleicht auch sagen, na, dann nimm noch ein halbes dann. Ne? Wenn dann richtig überlegt wurde, okay, dann ist noch ein halbes. Also an einem zweiten Brötchen ist jetzt auch noch keiner in den Adipositas Grad 2 gerutscht. Also das ist ja auch, wir überschätzen solche Sachen auch, gerade im Wachstum und so.
Manchmal ist es ja auch in Ordnung zu sagen, nee, aber heute, ich habe so Bock, das zu essen, dieses Brötchen noch, weil es schmeckt mir so gut. Ich habe eigentlich keinen Hunger mehr, aber heute.
Ja, auf jeden Fall. Also,
ich meine, das ist ja auch nur menschlich.
Ja, genau. Und solche, das ist, also davon wird auch keiner krank. Also, naja. Wenn ich jetzt an meine eigenen Osterfeste denke als Kind, meine Fresse, da waren wir immer bei bestimmten Verwandten und also, wow, also da habe ich bestimmt 5000 Kalorien gegessen oder so. Und es ist die eine der besten Erinnerungen, die ich in meinem Leben habe. Und ich weiß, da weiß ich auch immer, das war nur gut, wenn mir richtig schlecht auf der Rückfahrt war. So, und dadurch hat sich jetzt mein Verhältnis zum Essen nicht im Negativen beeinflusst und so weiter. Und ich, also in meinem Leben ist das auch so, wenn ich irgendwie auf einer Party bin, wo ein Buffet ist oder eine Hochzeit oder sonst was, stehe ich aber nicht neben meinen Kindern und sage, jetzt ist aber mal Schluss oder was, sondern dann sage ich, heute ist mal Hose offen Tag, so, ne? Also
ja.
Es geht eher darum, kontinuierlich ein gutes Maß zu lehren. Maß zu finden. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Freude am Essen. Freude an gutem Essen. Ich sage jetzt mal so, das schönste Nahrungsmittel meiner Kindheit, Bum-Bum-Eis. Da ist wirklich nichts Gutes dran.
Mit dem Kaugummi drin.
Auf jeden Fall. Da ist nichts Gutes dran. Also ein Tier in der Wildnis würde kein Bum-Bum-Eis essen, ey. Ganz ehrlich, so, da ist kein Vitamin drin, da ist nichts. Diese Chemohülle da drumrum, weißt du, diese rote, was ist das, Plastik? So, das ist ganz schlimm gewesen, das ganze Eis.
Das ist
dieses,
was um Babybell rum ist, diese Wachsschicht.
Ja, wahrscheinlich. Ist das, war wahrscheinlich als Verpackung geplant eigentlich und dann haben die Leute es gefressen. So. Und dann dieses furchtbare Kaugummi, um die Zuckerexposition für die Kinderzellen möglichst lange herauszuzögern. So. Es ist wirklich, und deswegen, wir haben ja auch ein Nahrungsangebot A im Überfluss und B von wirklich extrem minderwertiger Nahrung. Also die Lebensmittelindustrie schmeißt immer minderwertigere Glukose-Siruppe überall rein, um halt günstig abhängig machende Nahrung zu verticken. Und das ist alles nicht so gut. Und viele, viele Menschen, die ich kenne und die auch wegen Gewichtsanliegen verschiedenster Ursachen zu mir in Behandlung kommen, haben nicht gelernt, wie man gutes Essen findet, zubereitet, genießt. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, das Kindern beizubringen und das zu lehren. So. Also ich habe in der Schule gar nichts gelernt über Essen, ehrlich gesagt. Ich habe dann irgendwann in Bio halt diese Zusammensetzung von Eiweiß, Kohlenhydraten und so weiter. Und dann hat man ewig diese Pyramide sich angeschaut. Und auch noch im Studium habe ich für die Behandlung von Essstörungen Nahrungspläne gesehen, wo ich denke, das ist auch einfach gar keine gesunde Ernährung. Also da ist sehr viel Weißmehlprodukte drin gewesen zum Beispiel. Und das ist ja nachweislich auch gar nicht gesund. Da herrscht auch oft so die Meinung vor, zum Beispiel eine vegane Ernährung ist eine Mangelernährung. Das stimmt auch nicht. Es gibt ganz viele Ernährungsformen, die gesund ausgewogen sind. Also ich habe ja selber durch meine Unverträglichkeiten bin ich ja mega eingeschränkt. Das macht aber nichts. Ich kann mich sehr, sehr ausgewogen ernähren. Man muss aber wissen, wie. Und das wird ja spielt ja kaum eine Rolle.
Da würde ich sagen, das ist doch ein fließender Übergang zum nächsten Punkt, und zwar, wie therapiert man denn Binge-Eating? Und wahrscheinlich, wenn Kinder zum Beispiel schon unter Binge-Eating leiden, geht es wahrscheinlich erstmal darum, was ist überhaupt eine gesunde Ernährung, und lass uns versuchen, da anzusetzen, oder?
Ja, also als erstes machen wir eine Psychoedukation über die Erkrankung und warum sie nicht weggeht, also die Aufrechterhaltung. Dann würden wir uns als nächstes, also die Therapieformen, die am wirksamsten sich erwiesen haben, auch nach den Leitlinien, bitte, bitte immer googeln, was sind die Leitlinien für meine Erkrankung, bevor ihr irgendwelche Behandlungen in Anspruch nehmt. Ist kognitive Verhaltenstherapie auch gute Ergebnisse, hat die interpersonelle Therapie gezeigt. Da geht es eher um so, ja, wie der Name sagt, zwischenmenschliche Situationen und die günstige Lösung. Ich glaube, dass der entscheidende Faktor auch hier die emotionsregulatorische Kompetenz ist, die dabei erworben wird. Genau, das sind gute Therapien. Da macht man in der Regel erstmal dann auch einen Überblick sich, indem man ein Ernährungstagebuch führt, wo man erstmal schaut, was esse ich wann und wie viel. Meistens kommt da eben dieser Effekt raus, morgens nix, mittags ein Salat und abends erleide ich dann einen Essanfall. Und genau, was du sagst, dann würde man sich kümmern um regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten. Da finde ich immer wichtig auch ein Genusstraining. Das mache ich jetzt auch gerade im Rahmen der Behandlung einer anderen Störung, weil viele meiner PatientInnen sich momentan wundern, weil immer ein Toaster im Therapieraum steht, weil ich jede Woche ein Date zum Essen habe, wo ich tatsächlich momentan mit der betreffenden Person so eine Art Contest gemacht habe. Wer kann sich das leckerste Sandwich machen? Weil es genau darum geht, zu gucken, wie reichhaltig ist eigentlich unser Nahrungsangebot, was man oft in Erkrankungen sich verbietet und nur noch eine gewisse Liste hat von Nahrungsmitteln, die gehen. Und das macht überhaupt keinen Sinn, sondern einfach zu schauen, wie kann ich denn tolle Kombinationen erfinden, die neu schmecken, die lecker schmecken. Ja, genau. Und das ist auch wichtig. Dann ist speziell beim Binge-Eating, das kennen wir auch von der Behandlung der Anorexie, da haben wir auch eine Folge zu, wenn ihr da mal reinhören wollt, die sogenannte Cue-Exposure, also die Nahrungsexposition. Ich setze mich, beim Binge-Eating wäre das zum Beispiel mit den favorisierten Nahrungsmitteln hin, also mit einer Tüte Chips, mit Kinder Bueno, was weiß ich, ist Werbung, ne? Machen wir gar nicht. Also mit einem, ja, was weiß ich, irgendeiner
Tüte Chips oder einem Schokoriegel.
Genau. Einem Schokoriegel und setze mich dem aus und spüre genau, welcher Drang entsteht. Denn auch die Impulskontrolle ist sehr involviert bei der Binge-Eating-Störung. Die ist oft herabgesetzt. Auch die Belohnungsverarbeitung ist involviert. Und da ist es wichtig zu schauen, okay, wo kommt denn der Drang? Was würde ich denn jetzt gerne impulsiv machen? Und zu lernen, dass Dränge, also jedes Drängen nimmt irgendwann ab. Und auch zu schauen, kann ich denn mit einer großen, ja, ich sag's jetzt mal, Achtsamkeit riechen, das Nahrungsmittel, es mir anschauen, schauen, wie es sich anfühlt und dann maßvoll genießen und auch zu lernen, wieder zu stoppen. Und das macht man mit der Cue-Exposure. Dann ist aber sehr, sehr wichtig und nachhaltig die Emotionsregulation. Ich muss Fähigkeiten lernen, A, meine Gefühle wahrzunehmen, B, zu verstehen, welche Bedürfnisse die Gefühle auslösen und am besten C, einen Weg finden, wie ich diese Bedürfnisse gesund erfüllen kann. Gesund und adäquat eigentlich. Und deswegen vielleicht noch ein kleiner Seitenexkurs. Obacht bei Angeboten, die jetzt gerade in allen Medien und aller Munde sind, wie die sogenannte Abnehmspritze.
Nein, ich wollte gerade eine richtig schöne Überleitung.
Entschuldigung, dann spulen wir es zurück.
Nein, du hast Quatsch. Nein.
Ich habe nichts gesagt. Nee, mach doch.
Ja, ich wollte nämlich gerade so, ich habe gerade darauf gewartet, dass du fertig bist.
Ich bin fertig.
Da wollte ich nämlich gerade sagen, Ja, und dann gibt's natürlich noch die schnellste Therapie, die momentan in aller Munde ist. Nämlich, wir gehen gar nicht zur Therapie und kümmern uns überhaupt nicht darum, wie wir das hinkriegen, sondern wir nehmen einfach, wie Serena Williams ganz doll propagiert, eine Spritze, die Abnehmspritze, rammen sie uns in den Bauch und zack, alle unsere Probleme sind doch gelöst, Vero.
Ja, das ist jetzt gerade ein Riesenhype, gerade auch wegen gutem Marketing. Also nicht nur Serena Williams, sondern sämtliche Ikonen, von denen man nie so etwas gedacht hätte, propagieren das, machen Werbung dafür und sind da sehr, sehr schlechte Rollenmodelle.
Ich finde das so schlimm. Ja. Eine Sportlerin, aber egal.
Ja, also aber kannst du auch sagen, eine Leistungssportlerin, deren Gewicht wahrscheinlich ab dem Alter von 5 eine extrem krasse Rolle gespielt hat und die sicherlich keine gute Emotionsregulation erlernt hat, sondern wie man halt krass Tennis spielt. Ja. Deswegen, und da muss ich auch immer sagen, bei allen Studien und Empfehlungen, weil viele dann sagen, ja, aber mein Arzt hat mir das aber empfohlen, ja, aber meine Diabetologin hat aber gesagt, das ist ja ein guter Nebeneffekt und so weiter. Ja, auch die unterliegen nur dem Wissen, was uns zur Verfügung steht. Und ich will immer euch den Blick schärfen dafür, überall, wo sehr, sehr viel Geld zu verdienen ist, solltet ihr extra kritisch sein. Und solltet ihr sehr, sehr skeptisch auch auf die Studienlage blicken. Also hier muss man sagen, bei den Präparaten, die jetzt aktuell im Umlauf sind, von denen eins auch zugelassen ist für die Behandlung von Adipositas, ist es so, wir haben entweder gar keine Langzeitstudien oder Langzeitstudien, die eben Gewichtsreduktionen zeigen von 23%, ist es zum Beispiel bei Mounjaro. Das ist ein Medikament. Das ist für viele ein Gamechanger und deswegen ist das auch so verlockend. Das große Aber hierbei ist erstens, es gibt extreme Nebenwirkungen, die meines Erachtens aufgrund des großen finanziellen Hintergrundes mäßig erforscht sind, beziehungsweise es einen großen Anreiz gibt, die mehr oder minder unter den Tisch zu kehren. Deswegen, ich würde bei sowas immer länger warten. Und das zweite ist das Absetzen. Es ist ein Riesenproblem. Diese ganzen tollen Effekte wirken und sind nur da, solange ich das nehme. Und entweder ich nehme das den Rest meines Lebens, was A, super teuer ist und B, mich vor diesen möglichen, mäßig erforschten Nebenwirkungen sicherlich nicht schützt. Oder ich muss es auf eine andere Art und Weise lernen. Ich muss es lernen, was ist die wahre Ursache? Weil eine Spritze, die kümmert sich gar nicht um die Ursachen. Die beeinflusst chemische Prozesse in unserem Körper, dass wir abnehmen und keinen Hunger mehr haben, auf eine künstliche, herbeigeführte Art und Weise, die absolut nicht nachhaltig ist.
Und wir möchten dann einmal nochmal darauf hinweisen, dass wir wirklich nicht davon sprechen, wenn jemand eine Insulinresistenz hat oder jemand Insulin nicht verarbeiten kann im Körper und medizinisch Medikamente braucht. Das meinen wir nicht. Richtig?
Richtig, erstens und zweitens auch, wenn jemand ein medizinisch hochgefährliches Übergewicht hat. Es gibt Fälle, wo jemand so und so viel Kilo wiegt und klar ist, der wird die nächsten 2, 3 Jahre nicht mehr machen. Dann ist das auch eine Sache, wo man gut drüber nachdenken kann. Man könnte sogar auch noch die Kombination von einem Präparat, was beim Abnehmen unterstützt, und einer Psychotherapie, kann man auch noch mal drüber sprechen. Aber dieses heimliche, schnelle, ach, ich kenne da einen Arzt, eine Ärztin, die das verschreibt und dann sind alle Probleme weg, das ist ein extremer Trugschluss, der einfach so nicht gegeben ist. Und das ist auch bei diesen Sachen, also bei so Rollenmodellen wie Serena Williams oder so, die leidet nicht an Adipositas Grad 2. Also das ist ein kosmetisches Problem. Das ist kein medizinisch relevantes Übergewicht, sondern es wird sehr oft eben auch bei Menschen eingesetzt, die überhaupt nicht an Übergewicht leiden, sondern die einfach in ihrem Schönheitsideal und in dem Schönheitsideal, was du vorhin auch gesagt hast, immer wieder Einzug erhält in unsere gesellschaftlichen Normen, eben dabei Hilfe sich erwarten. Und das, da geht die Kosten-Nutzen-Rechnung null dabei auf, respektive wir verändern auch damit wieder die Ideale, an denen wir uns messen.
Ja, das finde ich auch. Also ich habe eine Person in meinem Umfeld, die nimmt und die war vorher schon nicht mehrgewichtig. Gar nicht. Und ich würde sagen, sie ist jetzt untergewichtig.
Genau.
In meinen Augen. Das finde ich ist noch ein sehr, sehr hohes Risiko. Dass du nämlich Dinge unterstützt, noch mehr diese Untergewichtigkeit unterstützt und da, dass Personen, die da in eine Falle geraten, sage ich, noch mehr und noch mehr abzunehmen, natürlich mit dieser Abnehmspritze in einen Strudel reingeraten, den man noch gar nicht so richtig erkannt hat. Und ich finde wirklich, es ist echt was anderes, wie du sagst, ne? Wenn man jetzt stark mehrgewichtig ist, dann reden wir von was anderem, aber die Abnehmspritze wird ja momentan so propagiert, dass die Leute, die sind nicht angesprochen. Mir wurde sie ja tatsächlich auch einmal empfohlen, weil ich nach einer OP viel zugenommen habe und weil du sagtest, was ist danach? Da hieß es nur, ja, nimm die. Danach musst du aber diszipliniert sein. Ne?
Absoluter, Also wirklich eine Unverschämtheit eigentlich. Weil also auch Disziplin im Zusammenhang insgesamt zu erwähnen mit Essen, das kotzt mich einfach nur an. Weil ganz ehrlich, unser Hunger- und Sättigungsgefühl ist darauf ausgerichtet, dass wir in Höhlen gelebt haben und im Wind und Sturm und Wetter lebensgefährlich rausgehen mussten aus der Höhle, um zu jagen. Das ist unser Hungersystem. Das ist dazu da, um uns zu motivieren, uns Nahrung zu beschaffen unter lebensgefährlichen Bedingungen. Jetzt haben wir leider Kühlschränke. Und auf dem Weg dahin erwischt uns selten ein Tiger, sondern wir müssen einfach nur in den Supermarkt gehen, können minderwertige Nahrungsmittel für recht günstiges Geld, in den letzten Jahren sind die Lebensmittelpreise weiter gestiegen, aber auch oft nicht für schlechte Nahrungsmittel. Und das sollen wir jetzt mit Disziplin in den Griff kriegen. Also einen Überlebensmechanismus, der uns früher aus Höhlen zu den Mammuts getrieben hat, den sollen wir jetzt einfach mit Disziplin unterdrücken. Das ist absoluter Bullshit. Das ist wirklich einfach Bullshit. Es gibt nur einen Weg, wie ich aus solchen impulsiven Essen, emotionalen Essen und solchen Fallen herauskomme, indem ich lerne, diese Impulse, die fehlgeleitet sind, anders zu behandeln und indem ich mich ausgewogen, also das heißt ohne Mangel, auch ohne Mangel an Nährstoffen und regelmäßig ernähre. Anders geht das nicht. Und Disziplin, ganz ehrlich, am Arsch. Also mich nervt diese Diskussion so unglaublich, weil das einfach die Schuld immer wieder zu den Betroffenen schiebt. Ja, bist einfach undiszipliniert. Ja, hast du einfach nicht hingekriegt und so weiter. Und das ist einfach Humbug. Es ist einfach falsch. Die Leute
Was kann man denn?
Bescheuert, die sowas sagen. Die sind dumm. Sorry, jetzt habe ich mega viele Leute beleidigt.
Lass uns doch jetzt mal dazu kommen. Was kann man denn am besten machen? Ich höre diese Folge oder ihr hört diese Folge. Ihr stellt fest, oh Gott, ich leide daran. Ich restriktiere mich am nächsten Tag und ich komme aber immer wieder in den Strudel, einmal die Woche über einen Zeitraum von 3 Monaten. Jetzt haben wir ganz viel erklärt, wo das herkommt. Natürlich ist unsere Antwort oft kognitive Verhaltenstherapie. Das ist absolut klar. Aber vor allem würde ich als Nicht-Therapeutin mit auf den Weg geben, erstmal zu versuchen anzuerkennen, dass es eine Krankheit ist, dass ihr daran nicht selbst schuld seid. Ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist. Und dann zu sagen, ich bin daran nicht selbst schuld, es ist eine Krankheit, ich möchte daran arbeiten. Ich gehe jetzt zu meinem Hausarzt und sage, das und das passiert, ich brauche Hilfe, ich brauche einen Platz bei einer Therapeutin, sucht euch Therapien, wir wissen alle, wie lange es dauert. Das ist nicht die Frage, aber das ist doch der Weg, der jetzt am besten wäre, richtig?
Auf jeden Fall. Also eine gute Verhaltenstherapie wäre günstig. Man kann bei schwereren Verläufen oder wenn man schwerer betroffen ist, weil dieses einmal wöchentlich einen Essanfall, das ist ja das Minimum. Ne? Es gibt Leute, die haben 7 Essanfälle am Tag oder mehr. Und je nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist.
Das wollte ich gerade fragen. Könnte ich auch sagen, ich gehe ins Krankenhaus und sage, das ist mir jetzt passiert, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr wohin?
Ja, wobei ich da darauf achten würde, dass ihr auf spezialisierte Stationen geht. Weil man kann auch mit psychischer Belastung natürlich in eine allgemeine psychosomatische Klinik gehen, aber günstig wäre es, wenn es Stationen sind, Therapiestationen, die darauf spezialisiert sind. Und es gibt inzwischen auch relativ viele Online-Selbsthilfeangebote. Das ist immer so ein bisschen, ich sage das so langsam, weil das nicht ganz so wirksam ist wie eine gute Verhaltenstherapie. Aber in Anbetracht der Lage, dass so wenig verfügbar ist und in Anbetracht der häufig sehr verbreiteten Scham und Selbststigmatisierung, ist das auch etwas, was man in Betracht ziehen sollte. Hierfür brauchen wir wieder die ebenso gescholtene Disziplin, weil wir natürlich nicht einen Termin mit anderen Menschen haben und so weiter, sondern uns da selber immer wieder dran erinnern müssen. Aber auch das kann eine Möglichkeit sein, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und was auch viele gar nicht wissen, das habe ich jetzt neulich auch von PatientInnen erfahren, man kann auch bei bestimmten körperlichen Erkrankungen eine bezahlte, von der Krankenkasse übernommene Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Und das sind Möglichkeiten, genau, und da würde ich euch raten, euch nicht zu scheuen, das in Anspruch zu nehmen.
Das ist, geht eigentlich in die erste Richtung. Ich weiß nicht, ob man das dann Psychoedukation nennt, aber einfach sich einmal damit auseinanderzusetzen, wo hakt es oder wo geht es überhaupt los? Der Essanfall beginnt ja nicht mit dem Essanfall, wie du sagtest, wahrscheinlich morgens nichts gegessen und dann hat sich das so aufgebaut. Ja. wie es sich halt in allen Vorfällen immer schon vorher aufbaut langsam. Und das ist auch ein erster Schritt und der ist, geht auch relativ zügig. Man kann ja mittlerweile ganz oft bei seiner Krankenkasse, gibt es eine App,
ja,
und da gibt es auch den Dings Ernährungsberatung, da gibt es einen Schein, damit geht ihr zum Hausarzt und sagt, das würde ich gerne in Anspruch nehmen, weil das und das ist mein Problem. Und dann wird es ausgefüllt und dann wird schon sehr viel dafür übernommen. Boah, Vero, dann vielen Dank für diese spannende Gehirnerschütterung. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und an euch da draußen, folgt uns, liked uns, kommentiert uns. Wir sind bei Insta momentan echt spät. Es ist uns klar. Ihr könnt uns auch helfen, indem ihr einfach unsere Folge hochladet bei Insta. Das machen ja ein paar, das ist mega. Wir beide sind einfach gerade
irgendwie, ja, das ist total gut. Ja.
Zu eingespannt. Das macht aber nichts. Irgendwann werden wir ein großes Team um uns herum haben, die das alles vielleicht für uns hauptberuflich übernehmen könnten. Genau. Ich danke dir für diese Gehirnerschütterung und wünsche dir noch einen ganz schönen Tag.
Wünsche ich dir und euch auch.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Ja, da muss ich mal ganz kurz einen Begriff googeln. Sorry, müssen wir schneiden. Scheiße, weil es gibt einen Modebegriff für das, was du gerade beschrieben hast. Also nicht einen Modebegriff. Warum finde ich das jetzt nicht?
Boredom Eating?
Nee.
Emotional Eating?
Ich check's nicht. Wieso können wir das jetzt nicht?
Hyperphagie?
Nein, das kommt die ganze Zeit, das meine ich nicht. Wieso können
wir? Polyphagie?
Nein, nee. Grazing. So, das ist das Grazing.
Wieso kommt das dann nicht?
Du, keine Ahnung, das ist total schräg.
Du meinst Grazing. Das ist tatsächlich ein anerkannter Fachbegriff aus der Ernährungs- und Essstörungsforschung.
Ja, genau.
Warum kommt der dann nicht?
Das checke ich auch nicht. Deswegen, ich war auch eben schon ganz wild. Da kann ich dann auch nicht aufhören, weil ich denke, das gibt's ja gar nicht.
Lange Pause.
Ja, genau. Und da muss
warte
man
kurz.
Sagen...
Warte kurz. Nee, Entschuldigung.
Das kann ich schneiden.
Aber unterge... Muss ich... Kann ich...
Ja.
Okay.
Ja, ja.
Nicht
untergewichtig. Das war, okay. Schneide ich als super politisch korrekt.
Schneid mich mal super politisch korrekt.
Oh, oh!
Ich schneid uns freundlich.
Gar kein Problem.
Ja, gut, aber beim Grey.
Ja, aber piep,
ist schon vorbei, das Zeitfenster. Na gut, dann hast du recht.
Yes!
Was habe ich gesagt?
Untergewicht. Untergewicht.
Ah, schütte.
Macht nichts. Ich graze einfach nur ab und zu. Ja. Also, wenn ihr das seid, meldet euch. Alles noch ehrenamtlich, aber hey, das wird schon.